Ein ganz herzliches Willkommen zum Bibel- und Gebetsabend. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir gemeinsam auch über ein weiteres Thema in unserer Themenreihe nachdenken. Ganz herzliches Willkommen auch an alle, die zugeschaltet sind. Schön, dass wir auch gemeinsam diese Zeit verbringen können, um auch über das Thema der psychischen Erkrankungen nachdenken zu können. Ich würde gerne am Anfang ein Gebet sprechen. Ja. Hab Dank, lieber Vater, dass wir wissen, du bist da. Hab Dank, dass du in unserem Leben immer wieder es uns merken lässt, dass du da bist. Du willst mit uns gehen durch den Alltag, auch durch schwere Zeiten, durch Krisen. Du willst den Unterschied machen. Du willst aber auch, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, um eben auch deine Wegführung in unserem Leben ganz konkret zu erleben. Danke, dass du auch jetzt mitten unter uns bist und ich möchte beten, dass du deinen Segen schenkst. Amen. Psychische Erkrankungen, so lautet das Thema von heute. Ich bin kein Arzt, ich kenne mich auch in vielen psychischen Erkrankungen im Detail nicht wirklich aus, aber dennoch glaube ich, dass die Bibel einiges auch zu diesem Thema zu sagen hat und dass wir doch ganz grundlegend einige Gedanken bewegen wollen, die wichtig sind für dieses Thema, weil es, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig ist, gerade über dieses Thema zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die heute hier sind oder zugeschaltet sind, in ihrem Leben schon an einer psychischen Krankheit erkrankt sind oder dass wahrscheinlich jeder von uns jemanden kennt, der daran erkrankt ist. Und die Frage, die sich dann stellt, wie gehen wir ganz konkret damit um? Gibt es Hilfe? Es ist in vielen Fällen heutzutage leider ein ganz, ganz großes Tabuthema. Wenn man selber erkrankt ist, dann redet man nicht darüber, weil man eine gewisse Scham hat. Und man tut sich schwer, sich anderen Menschen zu öffnen. Und gerade auch in christlichen Kreisen ist es ein ganz großes Tabuthema, weil man dann vielleicht denkt, dass der Gegenüber denkt, dass man ein geistliches Problem hat. Aber ist es wirklich so? Die Frage, die sich stellt, auch bei uns in christlichen Kreisen, wie kann es sein, dass eine Person ja nach einem Autounfall beispielsweise eine Kopfverletzung hat, wo er infolgedessen immer wieder Wutausbrüche hat und die so stark sind, dass sogar Dinge im Haushalt in die Brüche gehen? Wie kann es sein, dass jemand, der als Lehrer oder eine Frau, die als Lehrerin arbeitet im mittleren Alter, panisch ist vor dem, was am nächsten Tag auf einen zukommt und unverhältnismäßig unruhig ist? Wie kann es sein, dass eine Frau mittleren Alters, 30, 40 Jahre, in eine tiefe Depression fällt und nicht mehr richtig schlafen kann, tiefe Zweifel hat in ihrem Glaubensleben, wobei der Glaube sie doch so oft in ihrem Leben durchgetragen hat, wo man auf einmal existenzielle Zweifel auch an Gott hat? Wie kann es sein, dass vielleicht ein junger Student auch mit Jesus unterwegs ist, aber in Abhängigkeiten gerät, wo er merkt, ich möchte mit Jesus leben, aber ich komme allein aus diesen Abhängigkeiten nicht mehr heraus. Und selbst der Glaube scheint ihm auf den ersten Blick nicht mehr zu helfen. Ich habe mal auf der Seite geschaut, von Januar 2022, wo die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie einige Zahlen veröffentlicht hat. Und sie schreiben, dass in Deutschland etwa 27,8% der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Ja, das sind 17,8 Millionen Menschen, eine unglaubliche Zahl. Und von diesen 17,8 Millionen Menschen, so heißt es in deren Zahlen, nehmen nur 18,9% Kontakt zu Leistungsanbietern auf. Ja, wie gesagt, die Quelle ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie die Zahl sich auch immer zusammensetzt, auf jeden Fall merken wir, dass das Thema ein riesengroßes Thema ist. Wir haben in Deutschland grob 15.000 Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. 15.000. Hinzu kommen nochmal 15.000 Fachärzte aus anderen Richtungen, ja, die eben diese Bezeichnung Psychotherapie oder Psychoanalyse tragen. Und diese Leute, die sind ausgebucht. Ja, hinzu kommen nochmals tausende Kinder- und Jugendpsychologen. Und wenn man versucht, für sein Kind bei einem Kinderpsychologen oder Jugendpsychologen einen Termin zu bekommen, dann kann man sich auf unbefristete Wartezeiten einstellen. Man weiß nicht, wann man einen Termin bekommt, weil es einfach alles überlaufen ist. Ja, die Stationen in den Krankenhäusern sind voll. Wir haben in Deutschland, habe ich gelesen, 60.000 Krankenhausbetten im Bereich der Psychiatrie. Und wenn man ambulant ein Gespräch haben möchte, dann dauert es im Durchschnitt um die 6 Wochen, bis man zu einem Erstgespräch kommt, wo man dann erstmal schaut, wie kann es überhaupt weitergehen. Das heißt, das Thema der psychischen Erkrankungen ist ein riesengroßes Thema. Wir haben eine ganz große Not und ich glaube, dass das Thema näher ist, als wir es manchmal vielleicht meinen, dass es ist. Worüber reden wir, wenn wir von einer psychischen Erkrankung sprechen? Ich habe mal erstmal die positive Seite mitgebracht als Zitat. Was ist eine psychische Gesundheit? Eine psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Ja, das ist so des Deutschen höchstes Gut. Ja, man möchte gesund sein, man möchte seinen Beitrag leisten. Das ist ja auch das, was wir uns alle wünschen. Ja, im Umkehrschluss, was ist eine psychische Erkrankung, Störung, wie man es auch nennt? Zitat, psychische Erkrankungen beinhalten eine grundlegende Veränderung des Denkens, Fühlens oder Wollens eines Menschen, welche in der Regel von der Umgebung und vom Individuum selbst als sozial einschränkend empfunden wird. Und ich glaube, jemand, der selber mal durch so eine Krise oder Phase gegangen ist, der wird es genauso bejahen können, dass es enorm einschränkend ist. Oder jemand, der vielleicht im Haus mit so einer Person lebt. Es ist wirklich nicht einfach. Ja, man versteht sich selber nicht mehr als so eine Person, man versteht sein Denken nicht mehr, sein Handeln nicht mehr, man spürt am eigenen Leib, ich bin irgendwie eingeschränkt, ich möchte gerne, dass es anders ist, aber es ist so und wie komme ich aus dieser Spirale wieder heraus? Und das wird natürlich von Menschen um einen herum wahrgenommen und sie empfinden es genauso als einschränkend. Ich möchte mal bewusst einige Erkrankungen nennen, damit wir das mal greifbar haben. Worüber reden wir, wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen? Es gibt noch sehr, sehr viel mehr, aber ich möchte mal ganz kurz drauf stehen bleiben. Es gibt beispielsweise die Bulimie. Ja, das sind Essattacken, die man hat, wo man anschließend erbricht oder weil man nimmt irgendwelche Abführmittel, weil man Angst hat, nach dieser Essattacke zuzunehmen. Ja, und das ist ein katastrophaler Zustand. Ja, es gibt beispielsweise die Demenz, ja auch eine Erkrankung des Gehirns, das Gedächtnis wird beeinträchtigt, die ganzen kognitiven Fähigkeiten werden beeinträchtigt, das Denken, das Orientierungsvermögen, die Sprachfähigkeit, die Lernfähigkeit, alles ist auf einmal sehr, sehr eingeschränkt und auf einmal verändert sich alles für einen selber, aber auch für das Umfeld, wenn man auf einmal merkt, das Gedächtnis funktioniert nicht mehr so, wie man es gerne möchte. Ja, es gibt den sogenannten Autismus, ja, eine Krankheit, wo der Betroffene Schwierigkeiten hat, irgendwelche Gefühle zum Ausdruck zu bringen oder auch sich schwer tut, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Ja, er ist, manche haben dann vielleicht eine ganz eingeschränkte Fähigkeit überhaupt, mit anderen zu kommunizieren. Ja, es gibt die Depression, vielleicht uns am besten bekannt, wo der Betroffene sich so niedergeschlagen fühlt. Ja, er sieht kein Licht am Ende des Tunnels, er ist so so schwermütig irgendwie. Ja, die Dinge des alltäglichen Lebens tun sich so schwer, man hat keinen Antrieb, Schlafstörungen, Angst, Schmerzen können alles Nebenerscheinungen einer Depression sein. Ja, es gibt den Alkoholismus. Ohne Alkohol geht es nicht mehr. Ja, das Gehirn, es verlangt danach, der ganze Körper. Ja, es gibt sogenannte Psychosen. Ja, das beinhaltet eine ganze Reihe von verschiedenen psychischer Störungen. Es ist nicht so die eine Sache, sondern es können unterschiedliche Dinge sein. Ja, es ist auf jeden Fall beschreibt das eine Phase, wo die Realitätswahrnehmung ganz, ganz stark beeinträchtigt ist. Ja, wo die Einsicht oder wo die Leistungsfähigkeit auf einmal komplett eingeschränkt ist, sodass es Probleme gibt. Ja, im Alltag, im Beruf, da wo man sich befindet, wird auf einmal vieles auf den Kopf gestellt. Und manchmal typische Symptome sind eben auch Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Denkstörungen. Ja, alles unter diesem Begriff der Psychosen zu verstehen. Ja, es gibt Persönlichkeitsstörungen. Ja, wenn jemand sich über eine lange Zeit immer anders verhält, als er sich eigentlich verhalten möchte, ja, das passiert oft schon auch im Jugendalter, ja, der leidet dann gegebenenfalls unter einer Persönlichkeitsstörung. Es gibt bipolare Störungen, ja, also wo Menschen verschiedene Episoden haben, von einer übertriebenen Heiterkeit bis hin zu einer Ratlosigkeit. Also ganz stark auch von einer Heiterkeit bis hin zu depressiven Phasen, die man erlebt, quasi himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, und man sich fragt, warum ist das so? Warum gibt es nur diese Peaks? Warum kann ich mich nicht irgendwo in der Mitte einpendeln? Ja, man wird auch dann manisch-depressiv vielleicht genannt. Nicht vielleicht, wird man genannt. Ja, es gibt Menschen mit suizidalen Gedanken, also Selbstmord, Selbsttötung, Freitod, wie es auch umschrieben wird. Also eine absichtsvoll herbeigeführte Beendigung des Lebens. Ein Thema, das ein absolutes Tabuthema ist, wo viele immer wieder mit solchen Gedanken zu tun haben, aber wo es zu wenig auch darüber geredet wird. Es gibt Panikattacken, ja, gerade auch für Betroffene. Ja, ein Stück weit beängstigend, wenn so etwas passiert, weil man auf einmal mitbekommt, wie eine Person unter einer Panikattacke leidet, wo der ganze Körper quasi in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, quasi der Körper gerät in eine Art Ausnahmezustand. Man hat ein Beklemmungsgefühl, man hat massive Angst. Man hat bei einer Panikattacke ja teilweise das Gefühl, dass man ein Stück weit von sich selber gelöst ist. Man nimmt vielleicht so die Realität wie durch so eine Art Milchglas wahr, und es ist nicht so ein klares Bild. Die ganze Umgebung, das um einen herum, nimmt man als unwirklich wahr. Ja, viele haben Angst, gerade wenn sie eine Panikattacke haben, verrückt zu werden an diesem. Und das ist beängstigend auch für Leute, die mit diesen Menschen zu tun haben. Manchmal haben die Todesangst, die Betroffenen. Ja, es gibt Zwangsstörungen, wo man eben diesen ganz starken Druck hat, bestimmte Handlungen tun zu müssen. Ja, ist der Herd aus, ist der Herd aus, ist der Herd aus. Und diese verschiedenen Zwänge führen dazu, dass man eine ganz, ganz starke Kontrolle an den Tag legt, und man überprüft es immer und immer wieder, und ständig überprüft man alles. Ja, gewisse Waschzwänge vielleicht oder sowas. Und man versucht halt, die Ängste zu lindern, indem man da, wo die Ängste da sind, verschiedene Sachen immer wieder kontrolliert, um so quasi eine Erleichterung herbeizuführen. Ja, die Internetsucht kann durchaus auch im Bereich einer psychischen Erkrankung enden, wenn das alles Ausmaße annimmt, die eben nicht mehr gesund sind, und wenn da Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, wo die Synapsen so geschaltet sind, dass es ohne gar nicht mehr geht. Und auch das heutzutage eine ganz große Gefahr, wo man wirklich fachliche Hilfe braucht, um aus diesem Teufelskreislauf wieder rauszukommen. Ja, es gibt die sogenannte Schizophrenie, also wo es quasi Wahnvorstellungen verschiedenster Art gibt, wo Leute sich Dinge vorstellen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ja, man fühlt sich verfolgt, man fühlt sich vielleicht überwacht, man hört vielleicht selber Stimmen, die andere nicht hören, und man steht, ja, man ist so hin und her geschaltet in verschiedenen Phasen. Ja, und die meisten, genau, also man kann etwas wahrnehmen, obwohl vielleicht niemand mit einem spricht, kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben, und der Feind, der schläft natürlich auch nicht, gar keine Frage. Ja, und ein letztes Beispiel, man könnte die Liste natürlich noch sehr viel länger machen, das sind Angstzustände. Ja, bei einer Angststörung oder eine Angststörung bedeutet, dass die Angst, man hat Angst vor gewissen Dingen, eine übersteigerte Angst. Ja, wenn jetzt jemand anders diese Person sieht, die Angst hat, sagt sie, deine Angst ist völlig unbegründet, das, was vor dir liegt, ist doch gar nicht so schwer. Ja, auf jeden Fall nicht so schwer, dass man sich so sehr darüber fürchten müsste. Ja, und Betroffene empfinden eben sehr intensive Angstgefühle und man fürchtet sich vor Situationen, vor irgendwelchen Dingen, vor irgendwelchen Ereignissen. Man fürchtet sich, in Kontakt zu Menschen zu kommen, gegebenenfalls. Ja, und da reagiert nicht nur die Psyche, sondern bei einer Angststörung kann es ganz schnell passieren, dass der ganze Körper auf einmal mitreagiert. Ja, dass man Herzrasen hat, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Übelkeit. All das kann so eine Angstattacke quasi begleiten, wo der Körper verrückt spielt und man die Situation als bedrohlich empfindet. Und das hat mich gewundert, das ist die häufigste oder eines der häufigsten psychischen Erkrankungen der heutigen Zeit. Ja, bis zu 15% der Bürger hier in Deutschland leiden unter behandlungsbedürftigen Angsterkrankungen. Ja, etwa ein Viertel aller Menschen macht einmal im Leben eine solche Erkrankung mit. Also die Angst, die Angstzustände ist ein häufigeres Phänomen als beispielsweise die Depression. Und ich habe einige Gespräche schon gehabt, auch im Laufe der letzten Jahre, wo Leute kamen und gesagt haben, ich traue mich gar nicht mehr in Gemeinschaft zu gehen. Ich traue mich gar nichts mehr. Ich traue mich noch nicht mal mehr einkaufen zu gehen, weil die von gewissen Ängsten getrieben waren, die komplett übersteigert waren. Und so gibt es, wie gesagt, mehr. Aber dass wir das mal ein Stück weit greifbar haben, was fällt unter diesem Begriff psychische Erkrankungen oder auch psychische Störungen? Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, dann finden wir natürlich diesen Begriff psychische Erkrankung nicht. Aber wir finden eine Reihe von Personen, wo man ableiten kann, dass das sicherlich ein großes Thema für sie in ihrem Leben, in ihrem Alltag war. Da ist auf der einen Seite ein Saul. Ja, er war jemand, der gut aussah, dem zugejubelt wurde. Der hatte Geld, der hatte Macht, er war König, er war von Gott gesegnet, er hatte den Heiligen Geist, bis er dann gegen die Amalekiter gewinnt und anfängt, im Ungehorsam Gott gegenüber zu leben. Samuel kommt zu ihm und er wird quasi von Gott verworfen. Der Heilige Geist wird quasi von ihm genommen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 16, 14, der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Und etwas später, in 18, Vers 10, des anderen Tags kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Saiten in seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand. Ich werde nicht darauf eingehen, was jetzt genau dieser böse Geist ist. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen im Buch Samuel. Aber was wir hier sehen, ist ein Mann, der auf einmal nicht mehr Herr seiner Sinne war. Auf einmal kompletter Kontrollverlust. Ja, das, was ihn eben noch beruhigt hat, hat ihn, auf einmal hat irgendwas umgeswitcht, dass er versucht hat, David umzubringen und das mehrfach. Ja, sicherlich waren depressive Elemente dabei oder Angstzustände dabei. Ja, ich wurde von Gott verworfen, ich werde nicht mehr König sein, alles wird mir genommen und das hat etwas mit ihm gemacht. Und in diesen Veränderungen, die er psychisch erlebt hat, ja, hat er quasi eine Musiktherapie verordnet bekommen. Und sicherlich hat David nicht nur Musik gespielt, sondern auch Psalmen gesungen, Gottes Wort in sein Leben hineingesprochen, wo er zeitweise auch Erleichterungen erlebt hat. Aber trotzdem war er ein Gefangener seiner psychischen Krankheit, wenn man das so sagen kann. Es kam dann Neid dazu, es kam dann ein Wahn dazu, David um jeden Preis töten zu wollen. Über Jahre war er gefangen in diesem Denken. Also die Loslösung von Gott hat dazu geführt, dass er psychisch mehr und mehr Probleme bekommen hat, die letztendlich in gewissen Wahnvorstellungen geendet sind. Und es hängt auch damit zusammen, glaube ich, weil die Sinnfrage für ihn auf einmal nicht mehr geklärt war. Vorher hat er erlebt, wie es ist, mit Gott zu leben, das Wirken Gottes erlebt. Und auf einmal wird ihm all das genommen, wo Gott sich eben noch zu ihm gestellt hat, das wird ihm auf einmal genommen. Und, Und so war es, glaube ich, bei ihm. Er wusste, es gibt Gott und dennoch hat er sich für ein anderes Leben entschieden und das hat zu starken Problemen geführt. Es muss nicht der Grund sein, wenn man an einer psychischen Krankheit leidet, aber es kann ein Grund sein, wenn man sich von Gott loslöst und das eigene Leben lebt, obwohl man weiß, Gott ist da, Gott geht mit. Ein zweites Beispiel ist Jeremia. Ich finde, das ist eine faszinierende Lebensgeschichte. Er ist recht jung, er wird von Gott berufen und er fühlt sich selber gar nicht in der Lage, dem Auftrag Gottes nachzukommen. Aber Gott beruft ihn trotzdem, gibt ihm den Auftrag zu verkünden und in der Verkündigung merkt er, es läuft genau gegenteilig, wie er es sich wünschen würde. Ja, die Leute, die hören nicht auf ihn, sondern im Gegenteil, sie machen ihm Vorwürfe, sie werfen ihm Dinge an den Kopf, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Er wird angefeindet und sein Dienst ist alles andere als erfolgreich. Und wir sehen, wie ein Jeremia anfängt, Stück für Stück an diesen Dingen zu zerbrechen. Ja, wir finden, ich habe mal kurz durchgeblättert, mindestens 5 Klagen, wahrscheinlich kamen da noch mehr, wo er immer wieder in die Klage geht und Gott seinen Herzenszustand zeigt. Und da sehen wir, wie kaputt oder wie sehr er gelitten hat an dieser ganzen Situation. Unter anderem heißt es in Jeremia 15, Vers 10, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Ich habe niemanden geliehen und keiner hat mir geliehen und doch flucht mir jedermann. Also Jeremia, ein Mann gefangen, ich würde sagen, in einer tiefen, tiefen Depression. In 20 heißt es, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Ja, Jeremia wird nicht umsonst der weinende Prophet genannt. Ja, er weinte und weinte und weinte und weinte. Wir brauchen nur die Klagelieder zu lesen. Und hier sehen wir, wie er vor Gott sein Herz öffnet und wie es in seinem Herzen aussah. Er zweifelte alles an, alles, was um ihn herum war. Ja, alles, wofür er sein Leben eingesetzt hat. Aber das Schöne, er hat diese ganzen Dinge mit Gott besprochen und hat von Gott die Lösung für seine Tiefphasen erwartet oder von Gott erwartet. Ja, ich möchte einige Verse aus Klagelieder lesen, damit wir Jeremia noch besser verstehen. Da sagt er in 3, Vers 1, ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute seines Grimmes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrtum gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat schon am Anfang Zweifel im Dienst gehabt. Und es gibt einen gewissen roten Faden, dass er unglaublich viel Schweres erlebt hat. Aber Gott hat ihn trotzdem gerufen, obwohl Gott wusste, dass er durch so viele schwere Zeiten gehen wird. Er war jemand, er fühlte sich verfolgt, er fühlte sich alleingelassen, er fühlte sich von anderen Menschen komplett im Stich gelassen, er fühlte sich nicht verstanden, er fühlte sich nicht geliebt, er war verzweifelt, er hatte so viele Fragen an Gott, dass er sogar angefangen hat, an Gott zu zweifeln und verzweifeln. Und wenn wir die Klagelieder lesen, dann sehen wir, wie viel mehr Schwermut noch da war. Das Buch Jeremia, die verschiedenen Klagen. Ja, er ist Stück für, also, ja, und das klingt eben nach einer ganz, ganz tiefen Depression, wenn man weint und weint und weint und sein Leben beklagt. Und trotzdem, immer wenn wir diese Klagen haben, dann sehen wir, wie er sich trotzdem um jeden Preis an Gott klammert und in Gott seine Hilfe sucht, weil er wusste, Gott kann den Unterschied machen, auch wenn ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle. Der Faktor Gott war entscheidend. Wir haben als nächste Person einen Elia. Jeremia litt daran, dass er nicht erfolgreich war. Ein Elia litt daran, dass er so erfolgreich war, könnte man schon fast sagen. Ja, trotz erzielter Erfolge, trotz einer Hingabe und eines Gehorsams an Gott, geht er durch eine ganz schwere Zeit. Er erringt den Sieg über die Baal, über die Aschera, über die 400 Baalspriester. Gott stellt sich zu ihm, er wird daraufhin von Isabel verfolgt und ist jetzt alleine da am Bach Krit. Und was sagt er? 1. Könige 19, Vers 4. Er ging aber hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter eine Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Was bringt einen Mann, der so ein Erlebnis mit Gott gehabt hat, dazu so etwas zu sagen? Tritt er damit Gott nicht mit den Füßen, den Sieg Gottes mit den Füßen? Aber wir erleben, wie Gott in seiner Gnade sich zu Elia stellt, wie Gott ihn versorgt mit dem Nötigen, wie Gott ihm einen neuen Auftrag gibt und wie er gestärkt aus dieser Tiefphase heraus mit Gott weitergeht und im Endeffekt von Gott gen Himmel genommen wird. Ja, wir haben einen Jona als nächstes, ein Mann, der tiefe und sehr tiefe Tiefen erlebt hat, der aber auch Höhen erlebt hat, ganz konkrete Höhen, nachdem er von Gott weggelaufen ist. Ja, welch ein Wunder, so ein gnädiges Eingreifen Gottes zu erleben, ja, dass er am Leben bleibt, dass er nach Ninive kommt. Welch ein Wunder, dass eine Stadt sich für Gott entscheidet und er müsste singend und Halleluja schreiend durch den Tag gehen. Aber was macht er? Ja, und ich glaube, da muss in seinem Kopf irgendwas in Schieflage geraten sein. Gott auf einmal Vorwürfe zu machen, dass er so barmherzig und so gnädig ist. Ja, in Jona 4 heißt es, das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Was muss passiert sein, dass ein Mensch so über das gnädige Gottes Wirken redet und sein ganzes Leben auf einmal in Frage stellt? Irgendwas muss passiert sein. Am nächsten Tag die Sonne scheint und er bekommt einen Sonnenstich, wie es hier heißt. Und dann beklagt er sich darüber und sagt in Vers 8, als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Ja, natürlich, Jona war schon so eine Art Querulant, könnte man vielleicht sagen. Ja, so ein, ja, vielleicht nicht der einfachste Typ. Aber irgendetwas muss in seinem Leben passiert sein, dass er auf einmal des Lebens satt und müde war, dass er lieber sterben will. Und so gibt es viele, viele Beispiele in der ganzen Kirchengeschichte bis in die heutigen Gegenwart, wo Menschen genau das erleben, Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Ja, als letztes Beispiel habe ich den Spurgeon hier. Ja, wir kennen Spurgeon als gut gebauten, humorvollen, machtvollen, vollmächtigen Prediger, der immer nur tiefsinnige Gedanken hatte und ein bisschen Humor hatte. Aber wenn wir uns mal seine Geschichte anschauen, mit 22 Jahren war er schon ein Prediger, predigte vor tausenden Leuten und irgendwelche Leute, die bei dieser Veranstaltung anwesend waren, riefen Feuer, Feuer aus dem Spaß heraus. Es entstand eine Panik, Massenhysterie, Leute sind rausgestürmt, 7 Leute sind gestorben, 28 Leute wurden schwer verletzt und Spurgeon hat unter dieser in diesem Ereignis unglaublich schwer gelitten. Ja, seine Frau schreibt, im nächsten Zitat, die Verzweiflung meines Geliebten war so tief und stark, dass die Herrschaft des Verstandes zu wanken schien. Bisweilen fürchteten wir, er würde niemals wieder predigen. Ja, einige Jahre später, mit 33, lesen wir von brennenden Nierenentzündungen, von Gicht, von Rheuma, von Neuritis, von Stress, von Schuldgefühlen, von Machtkämpfen, von Gegenwind, von Überarbeitung, von Verlust eines Enkels. Also unglaublich viel, was zusammenkam und was sicherlich etwas mit ihm gemacht hat, mit seiner Psyche gemacht hat. Er sagt über sich selber, Zitat, ich könnte mit Hiob sagen, dass ich lieber erwürgt sein möchte, lieber den Tod sehe, als dies mein Gerippe. Ich hätte bereitwillig Hand an mich legen können, um dem Elend meines Geistes zu entkommen. Aber trotz dessen hat er die Überzeugung gehabt, dass Gott durch all das Leid etwas Gutes verfolgt und dass Gott es zu einem guten Ende bringen wird. In einer Vorlesung sagte er, Zitat, ich weiß aus schmerzlicher Erfahrung, was es um diese Niedergeschlagenheit ist. Denn ich leide oft darunter. Darum denke ich, es könnte für manche meiner Brüder tröstlich sein, meine Gedanken darüber zu erfahren. Junge Leute könnten daraus lernen. Er hat trotzdem an Gott festgehalten und es war ihm ein Segen und er konnte ein Segen für andere sein, weil er erzählt hat, wie Gott ihn aus dieser Phase herausgebracht hat. Und ein letztes Zitat von ihm, und das finde ich, das fasst es nochmal sehr, sehr gut zusammen. Er sagt, wenn wir angeschlagen und deprimiert sind, denken wir schnell, die Gnade hätte uns verlassen oder unser Leben sei sinnlos geworden. Statt uns in solchen Zeiten um ein gründliches Verständnis des Was und Warum unserer Situation zu mühen, sollten wir uns an Gottes Verheißungen festhalten. Sie besitzen zu allen Zeiten eine objektive Wahrheit, die nicht davon abhängig ist, ob wir diese Wahrheit auch fühlen können. Gottes Verheißungen sind wie ein Licht, das von unserer Finsternis nicht überwunden werden kann. Sie sind ein unerschütterlicher und unendlicher Trost jenseits unserer endlichen Schwierigkeiten und Zweifel. Und hier sehen wir, wie Gott ihn durchgetragen hat und wie er auch im Nachhinein zu dem stand, was er erlebt hat, diese dunklen Täler in seinem Leben. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, wenn wir diese ganzen Beispiele haben, was können Ursachen sein, wenn man an einer psychischen Krankheit leidet? Natürlich muss man sagen, die Sünde grundsätzlich. Ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung und die Sünde, jede Krankheit ist Folge der Sünde. Aber wenn wir zurückschauen, vor 70, 80 Jahren, vielleicht noch länger, da sind auch die Menschen durch extrem schwere Zeiten gegangen. Da war Krieg, da war Verfolgung. Familien wurden auseinandergerissen. Man hatte kein Dach über dem Kopf. Nahrung, Hab und Gut hatte man teilweise nicht. Man wusste nicht, was bringt der Tag morgen. Und ich glaube, viele haben auch da gelitten, auch an Depressionen, an Angstzuständen und vieles mehr. Jetzt, einige Jahrzehnte später, sollte man meinen, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, uns geht es gut wie nie zuvor, jetzt muss doch die Zahl abnehmen, aber das Gegenteil ist der Fall, die Erkrankungen nehmen zu. Und ich glaube, es gibt gar nicht die eine Ursache, sondern es ist eine Vielzahl verschiedener Faktoren, die zusammenspielen und die dazu führen, dass Menschen eben auch psychisch erkranken. Ja, alles, gerade im Bereich der Globalisierung, steht in einem Wettbewerb. Es ist Konkurrenzdruck da, man hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Es gibt immer mehr Arbeit, muss von immer weniger Leuten gemacht werden. Man muss flexibel sein, man muss Überstunden machen und vieles mehr. Ja, es können vielleicht gewisse Prägungen sein aus der Kindheit, vielleicht gewisse traumatische Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, die man verdrängt hat und die irgendwann vielleicht wieder aufkeimen und es passiert dann etwas und auf einmal hat man einen Auslöser. Es kann vielleicht das ein oder andere auch veranlagt sein, sodass, wenn etwas Bestimmtes passiert, Leute eine höhere Anfälligkeit haben als eben andere Leute. Es kann natürlich aber auch die Sinnkrise bei Menschen sein. Ja, wir Menschen, wir entfernen uns immer weiter von Gott und je weiter wir uns entfernen, desto sinnloser wird das Leben und irgendwann geht man dran kaputt. Man lebt für ein Ziel, aber er bekommt nicht die Erfüllung und das kann sein, dass es auch Leute zerstört. Da sind Beziehungen, die auseinandergehen, die heile Welt ist auf einmal nicht mehr so heile. Ja, also psychische Erkrankungen können die verschiedensten Ursachen haben. Es kann natürlich auch mit dem Glauben zu tun haben, aber es muss nichts mit dem Glaubensleben zu tun haben. Ich habe auch in meinem Leben einige Menschen kennengelernt, die wirklich hingegeben mit Jesus gelebt haben, die Sünde aus ihrem Leben ferngehalten haben, die aber trotzdem psychisch erkrankt sind. Das hat nicht etwas, unbedingt etwas mit deinem Glaubensleben zu tun, wenn du darunter leidest. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie gehen wir mit psychischen Erkrankungen eigentlich um? Ja, ich glaube, dass gerade auch eine psychische Erkrankung für den Betroffenen ein riesengroßer Einschnitt ist im Leben. Ja, weil auf einmal die Arbeit, das Zuhause, der Beruf, man kann dem allen nicht mehr so nachgehen, wie man dem gerne nachgehen möchte. Und man setzt sich eine Messlatte und man erreicht es nicht und man frustriert an sich selber. Ja, die Angehörigen um einen herum, die sind meistens genauso machtlos. Wie soll man als Außenstehender so einer Person helfen, die selber nicht weiß, wie ihr geholfen werden kann? Und sicherlich fühlt sich der Kranke oft unverstanden, er fühlt sich einsam, er fühlt sich sicherlich auch von Gott verlassen an der einen oder anderen Stelle und er fragt nach dem Sinn der Krankheit und man wünscht sich Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aber man sieht es nicht. Und oft, und das ist etwas, was ich ganz stark anprangere in unseren Kreisen, auch in unseren Gemeinden, ja, wird eine psychische Erkrankung als Schwachheit gesehen, als Scheitern gesehen, die Person ist gescheitert. Ja, welch ein falsches, katastrophales Denken. Man ist nicht gescheitert, wenn man krank ist. Ja, oder man ist gescheitert, weil man ja nicht mehr liefern kann. Man fühlt sich selber als gescheitert. Ja, man gesteht sich, ich glaube gerade wir Männer, wir haben ein Problem damit, dass wir uns sehr schwer eingestehen, wenn wir nicht mehr weiter können. Ja, weil da vielleicht ein gewisser Stolz vorhanden ist. Ja, und dann sagt man oder gibt dann den tollen Ratschlag, du solltest dich mal zusammenreißen, Kopf hoch, resignier nicht. Ja, und das sind gut gemeinte Tipps, die eigentlich eine Vollkatastrophe sind, die den Betroffenen in eine noch tiefere Spirale reinziehen können, weil sie möchte ja anders und jetzt sagt jemand, Kopf hoch, reiß dich zusammen, aber ich kann es nicht und man frustriert an so einer Aussage vielleicht noch viel mehr. Und um keine Schwachheit dann zu zeigen oder um solchen Kommentaren vorzubeugen, verschließt man sich noch mehr. Man zieht sich zurück in sein Schneckenhaus und holt sich eben keine Hilfe. Und sich keine Hilfe zu holen, ist das Falscheste, weil, was man überhaupt machen kann, weil man damit diesen ganzen Prozess immens in die Länge zieht und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und gegebenenfalls kann man daran kaputt gehen. Aber ich glaube, gerade als Gemeinde können und sollten wir anders mit diesem Thema umgehen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, dieses Thema endlich aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Deshalb freue ich mich, dass wir über dieses Thema auch heute Abend reden. Ja, wir müssen lernen, darüber zu reden. Man ist nicht ein Verrückter, man ist nicht irre, wenn man psychisch erkrankt ist, sondern man ist krank und man braucht Hilfe, man braucht Heilung und Hilfe von da, wo Hilfe geschehen kann. Ja, und ich glaube, es gibt eine unglaublich große Scham, weil man denkt, wenn ich zugebe, dass ich eine Angststörung habe, dass ich depressiv bin oder dass ich irgendwelche suizidalen Gedanken habe oder sonst irgendetwas, dann denken die Leute, ja, ich muss einfach nur Buße tun und dann ist alles gut. Und wie oft gibt man nur diesen einen Rat, tu Buße und alles ist gut und man hat schon 100-mal Buße getan, aber es ist nicht alles gut. Man braucht eine viel tiefgreifendere Hilfe. Und viele Christen, ja, sehen darin ein geistliches Problem und da müssen wir uns wirklich hüten und viel differenzierter werden. Also raus aus der Tabu-Ecke und gerade in psychischen Erkrankungen, da brauchen wir einander und da haben wir als Gemeinde ein so hohes Gut, das wir umsetzen müssen, damit Menschen, die daran leiden, davon partizipieren, ja, damit es einen Mehrwert hat. Ein Burhenne, so heißt er, hat ein Buch geschrieben über Seelsorge und er redet von verschiedenen Ebenen der Seelsorge. Und ich glaube, da werden wir uns hoffentlich wiederfinden, wie ein jeder von uns dazu beitragen kann, dass Menschen geholfen werden kann. Ich möchte zunächst einen ganz kurzen biblischen Befund geben. Wir finden den Begriff Seelsorge nicht in der Bibel, aber wir finden das Konzept der Seelsorge ganz eindeutig in der Bibel. In 2. Korinther 1 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis. Also wir sind getröstet, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Also hier geht es darum, dass wir andere Menschen trösten sollen, die durch schwere Zeiten gehen. Wie sollen wir es tun? Mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Welches ist der Trost? Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, auch bei Jeremia, dass er Gottes Hilfe erfahren hat, weil er Trost von Gott erlebt hat. Und das hat dazu beigetragen. In 2. Thessalonicher heißt es, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Also hier geht es darum, um das Ermutigen, um das Ermahnen, das wir tun sollen. In Galater 1, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also Paulus, er redet auch wieder um dieses Konzept der Seelsorge. Wenn jemand von einer Verfehlung ereilt ist, jetzt hier ganz konkret Sünde, dann setzt alles dran, dass er zurechtgebracht wird, und das können lange Prozesse sein. Und dann spricht er also erstmal von einem allgemeinen Auftrag, den die Christen haben, wo sie ihren Beitrag leisten sollen. Aber dann spricht er als zweites auch von konkreten Gaben, die Menschen haben, um in besonderer Weise in das Leben anderer hineinzusprechen. Galater 1, Brüder und Schwestern, Römer 12, Vers 7. Hat jemand ein Amt, so vorhersehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen, Aspekt der Seelsorge, und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, Aspekt der Seelsorge, tue es mit Freuden. Also es gibt Leute, die in besonderer Weise diese Aufgabe und ich glaube auch von Gott die Gabe bekommen haben, um Menschen in schweren Prozessen zu begleiten. Und da müssen wir als Gemeinde den nächsten Gang hochschalten. Das brauchen wir. Es heißt in 1. Korinther 12, 28, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, Apostel, Propheten, Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Also Leute, die wirklich die Aufgabe haben, da für Menschen da zu sein, Menschen zu lieben, Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann finden wir verschiedene Berichte von seelsorgerlichen Handlungen bis hin auch zu Heilungen, die es gegeben hat. Ja? Und da gäbe es, glaube ich, viele weitere Stellen. Und ich glaube, gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen, da spielt dieser Aspekt der Seelsorge eine unglaublich große Rolle. Es wäre zu einfach und falsch, einfach nur auf irgendwelche Ärzte zu verweisen und sonst nichts zu machen. Ja, die Ärzte, die können ein sehr wichtiger Faktor sein, weil sie auch in verschiedenen Krankheitsbildern einfach viel mehr Wissen haben. Und es gibt gute, auch christliche Ärzte, die eben fachlich wirklich gut sind und die auch den Faktor Gott dabei haben und wo ich wirklich empfehlen kann, mit gutem Gewissen zu vielen Ärzten auch zu gehen. Aber dabei darf es nicht bleiben. Es ist hilfreich, eben, glaube ich, verschiedene Ebenen vor Augen zu haben, die gegangen werden können in solchen Situationen. Ja, eine erste Ebene ist der seelsorgerliche Umgang aller miteinander. Ja, dieser Burhenne gerade, er nennt es die sogenannte Basisseelsorge. In Römer 15 heißt es, wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwachheit derer tragen, die nicht stark sind. Also wir sollen uns kümmern, wir sollen uns einsetzen mit allem, was dazugehört und nicht Gefallen an uns selber haben. Ja, es gibt in Gemeinden immer wieder die Erwartung, da wo irgendeine seelische Not vorhanden ist, ja, da gibt es ja die Ältesten und die Ältesten sollen sich mal um alles kümmern und sollen mal alle Leute begleiten und so weiter. Und das ist falsch. Ja, hier geht es darum, wir aber, die wir stark sind, die nicht durch dieses Leid gehen, wir sollen für andere da sein. Alle haben hier diesen Auftrag. Genau, und Römer 15, Vers 7, nur einige Verse später. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Ja, eine Person, die psychische schwere Zeiten geht, braucht das Einander gerade. Ja, es braucht beispielsweise Freundschaftskreise, wo sie mal hinkommen kann, wo sie einfach mal einer Freundin, einem Freund erzählen kann, mir geht es so dreckig, dreckiger vielleicht denn je zuvor. Und man betet zusammen und gibt es Gott ab. Und man erlebt vielleicht so ein kleines Fünkchen an Zuwendung, an Liebe, wo man sagt, es hilft mir weiter. Vielleicht ist es für den anderen ein Hauskreis, wo man sich öffnen kann, wo man mit dem Hauskreis beten kann. Vielleicht ist es eine Zweierschaft, wo man sich mal zusammensetzt, um zusammen in das Wort Gottes zu schauen, um vom Wort Gottes aufgebaut zu werden. Und das sind Dinge, die können wir alle tun, wo jeder von uns gefragt ist. Aber dafür braucht es Orte, wo man die Möglichkeiten schafft, dass Menschen den Mut haben, ihr Herz zu öffnen und einzugestehen, um eingestehen zu können, mir geht es psychisch im Moment sehr schlecht oder ich leide an einer psychischen Erkrankung. Ja, es ist vielleicht nicht die Hilfe, wodurch jetzt alles wieder gut ist, aber es ist in diesem Puzzleteil ein Teilchen, das mit dazu beiträgt, dass eine Person Genesung erfahren kann, Heilung erfahren kann in der Gegenwart Gottes. Als zweite Ebene spricht er von der sogenannten strukturierten Seelsorge. Ja, ich glaube, das ist uns klar, dass wenn jemand psychisch durch schwere Zeiten geht, dass es mit einem einzigen Gespräch nicht getan ist, sondern es braucht einen Prozess der Hilfe, wo man sich kontinuierlich kümmert. In Galater 1 nochmal, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und die Last zu tragen ist nicht nur von hier bis zum Auto, sondern vom Auto nach Hause und von nach Hause zum Arbeitsplatz und so weiter. Es kann lange Prozesse beinhalten, Lasten zu tragen, mitzutragen, Lasten abzunehmen, dass der andere weniger zu tragen hat. Und das braucht manchmal eine strukturierte Seelsorge, wo man sich die Zeit nimmt. Ich setze mich mit dir hin und wir reden über ein einzelnes Thema. Wir beten über ein einzelnes Thema. Wir bringen einzelne Dinge einzeln zum Kreuz. Wir schauen, was sagt Gott in diese Situation hinein. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man einen liebenden Menschen um sich hat, der sich die Mühe macht, auch versucht, das Thema besser zu verstehen. Aber das braucht diesen Prozess. Und wir sehen so einen Prozess, zum Beispiel bei Paulus und Timotheus, wie, du kannst einmal den nächsten Vers einblenden, wie, ich werde das jetzt nicht lesen, der Zeit halber, aber wie Paulus dem Timotheus ganz konkrete Anweisungen gibt, wie er sich versucht, in ihn hineinzuversetzen, ja, ihn tröstet, ihn ermutigt, ihn ermahnt, ihn warnt, ihn beauftragt in seiner schweren Situation, dass er wieder etwas klarer sieht. Er nimmt ihn ein Stück der Lasten ab und erleichtert ihm den Weg, der vor ihm liegt. Und so etwas kann passieren in einer Seelsorge, da wo Menschen ein besonderes Herz haben, Lasten anderer zu tragen. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden, Zitat, ja, ist vielleicht ein bisschen, doch, kann man lesen. Ein Hauskreisleiter aus einer anderen Gemeinde bat um seelsorgerliche Hilfe. Eine junge Frau hatte sich für Jesus entschieden, die Geschwister im Hauskreis nahmen sie mit viel Liebe und Zuwendung auf. Doch im Leben dieser Frau gab es tiefsitzende Verletzungen. Damit umzugehen wäre für den Hauskreis eine Überforderung gewesen. Die junge Frau brauchte Einzelgespräche über eine längere Zeit. In diesem Prozess der Heilung spielte der Hauskreis eine wichtige Rolle. Dort erlebte sie Annahme und Verständnis, eine heilende Gemeinschaft. Die Einzelgespräche dagegen gaben ihr Orientierung in ihrer speziellen Problematik. Merken wir, und so trägt jeder seinen Part dazu bei, dass dem Einzelnen geholfen werden kann. Ja, ich glaube, ja, und ein dritter Gedanke und letzte Ebene ist eben die begleitende Seelsorge in schweren Krisen. Man könnte auch sagen, in starken psychischen Krankheiten. Ja? Und dann finden wir auch verschiedene Schlüssel, die uns das Wort Gottes gibt. Wir finden beispielsweise die uns so gut bekannten Worte aus Jakobus 5. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten zu sich? Und das gilt natürlich auch für psychische Erkrankungen. Dass sie über ihn beten und salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, welcher Art auch immer, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, ganz wichtig, diese Ebene ist ebenso wichtig. Es ist nicht wichtiger als die anderen Ebenen, die sind auch wichtig. Alles ist wichtig, aber auch alles sollte in so einem Prozess geschehen. Älteste können natürlich genauso in der ersten und sollten in der zweiten Ebene mithelfen, wo sie können. Aber eben nicht nur die Ältesten. Und es gibt Glaubensgeschwister, die vielleicht auch über Jahre an psychischen Krankheiten leiden, aber die vielleicht noch nie die Ältesten gerufen haben. Wir haben schon über einige Geschwister gebetet, die auch an Depressionen oder anderen Störungen oder Krankheiten erkrankt sind. Und das ist genau richtig und das ist genau biblisch. Und wenn man das nicht tut, das ist eine Möglichkeit, die Gott selber geschaffen hat innerhalb der Gemeinde. Und es sind nicht wir, die Ältesten, die irgendwas tun. Gott ist der, der irgendetwas tut, das Eigentliche tut. Ja, und da kann es vielleicht die Scham sein. Ach, so schlimm ist es ja auch nicht. Oder ja, so weit ist es schon gekommen, dass ich die Ältesten rufe oder sonst irgendetwas. Man hat oft so hirnrissige Gedanken und gibt Gott nicht die Möglichkeit, vielleicht in besonderer Weise einzugreifen. Aber in dieser Ebene kann es eben auch dazu kommen, dass man schaut, wo gibt es vielleicht Christen, die ausgebildet sind, die wissen, wie man mit diesem Thema umgeht. Vielleicht christliche, irgendwelche Psychotherapeuten oder so, die einfach eine tiefere Erkenntnis haben, sich aber trotzdem des Wortes Gottes auch bedienen können. Oder wo man zu Ärzten geht und vielleicht auch als Seelsorger im Kontakt bleibt, sodass etwas Hand in Hand geschehen kann. Ja, die Seelsorger sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht theologisch bewandert und versuchen, den Betroffenen in die Gegenwart Gottes zu führen, aber sie sind keine Ärzte. Ja, ein Seelsorger weiß nicht, wie man mit Schizophrenie umgehen soll, wenn ein Autist vielleicht vor einem sitzt oder ein manisch-depressiver. Ja, ein Seelsorger kann nicht wissen, wenn im Körper irgendwelche Stoffe fehlen. Ja, dazu braucht es vielleicht einer tieferen ärztlichen Kenntnis. Aber der Seelsorger kann einen Beitrag leisten, der in Begleitung mit Ärzten fundamental ist. Er kann ihm helfen, vielleicht wieder neu Gott vor Augen zu führen, ihn in die Gegenwart Gottes zu führen. Und so kann das gut verzahnt werden und eine Hilfe sein. Und ich glaube, gerade bei schweren psychischen Störungen ist es so, dass Menschen oder Kranke für den Glauben gar nicht mehr ansprechbar sind. Ja, sie müssen vielleicht medikamentös eingestellt werden und erst danach sind sie vielleicht erst wieder für den Glauben ansprechbar, je nachdem, wie schwer der Krankheitsverlauf ist. Und so kann jeder einen Beitrag leisten und sollte einen Beitrag leisten. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles verteufeln, was Medizin angeht. Aber wir sollten auch nicht den Faktor Gott einfach außen vor lassen, weil man denkt, jetzt bin ich ja in ärztlicher Behandlung, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Punkt. Ja, von ganzem Herzen. Aber Gott gebraucht auch Ärzte. Und ich glaube, Grenzen sind da. Und diese Grenzen, auch für Seelsorger, gilt es eben anzuerkennen. Und ich glaube, wir haben in der Gemeinde schon viele, oder nicht wir, ich weiß, wir haben schon viele auch an Ärzte verwiesen, wo wir auch gemerkt haben, es war gut so, es hat ihnen geholfen, wo aber die Ebenen trotzdem weitergeführt wurden, wo man eine strukturierte Seelsorge hat oder wo Leute aufgefangen wurden durch Kleingruppen, durch Freundeskreise. Das muss alles zusammengehen, Hand in Hand. Und dann, glaube ich, kann Gott diese Dinge gebrauchen und auch die Gemeinde gebrauchen, dass Menschen geholfen werden kann. Aber der Betroffene muss es lernen, sich zu äußern, auch diese Krankheit einzugestehen, damit Hilfe gestehen kann und dass es sich nicht ewig in die Länge zieht. Ja, und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ich glaube, Gott offenbart sich oftmals nicht im Starken, wie wir es bei Spurgeon gesehen haben, sondern in demjenigen, der sich seiner Schwachheit bewusst ist. 2. Korinther, da lesen wir genau das. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der Schwache muss, glaube ich, dann eben verstehen, ich bin nicht dann wertvoll, ich bin nicht dann geliebt, wenn ich Leistung bringe, sondern wenn ich in der Gnade Gottes liebe. Ich bin bedingungslos von Gott geliebt. Und ich glaube, in dem Sinn gibt es Hoffnung. Ja, der Glaube, es wäre schön, wenn der Glaube immer volle Gesundheit irgendwie schaffen könnte. Das ist nicht der Fall. Aber der Glaube kann Trost, er kann Kraft inmitten von der Schwachheit schenken, ja, von Angst, von Verzagtheit geben. Ja, und da, wo Ärzte, wo Seelsorger, wo vielleicht irgendwelche Helfer, wo die Gemeinde an die Grenzen stoßen, glaube ich, kann Gott uns auch in unserer Schwachheit, wenn wir Hilfestellung leisten, gebrauchen, um vielleicht ganz neue Türen aufzustoßen. Aber wo es dann gilt, dass der Betroffene auch den Mut haben muss, durch diese von Gott geöffneten Türen zu gehen. Und das ist nicht immer leicht. Ja, da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen, aus der Reserve hervorkommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich Gottes Segen auch im Nachdenken über das Thema. Ich bin dankbar, dass Katharina da ist. Sie hat den Mut, uns mit hineinzunehmen, wie Gott sie durch eine schwere Phase in ihrem Leben getragen hat.
Ja, hallo, ich bin Katharina Pferderer. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und ich bin verheiratet mit Michi Pferderer. Einmal für alle, die mich nicht kennen. Wir haben 4 Jungs und wir sind sehr froh über sie. Ich würde sagen, wenn ich so zurückdenke, dass ich als Kind schon recht ängstlich und sensibel war. In der Schule war ich meistens eine gute Schülerin und es lag eigentlich daran, dass ich jemand war, der im Grunde ein Streber war, so wie man das nennt. Ich lernte viel und wenn ich mal schlechte Noten geschrieben habe oder schlechte Noten bekam, dann war ich einfach am Boden zerstört. Ich bin nicht damit zurechtgekommen, wenn das nicht dem entsprach, was ich erwartet hatte. Und schon früh empfand ich somit einen ganz starken Druck, keine Fehler machen zu wollen. Und ich wollte es gerne meinen Mitmenschen recht machen. Ich hatte Angst davor, meine eigene Meinung zu vertreten, weil ich Angst davor hatte, andere Menschen zu verletzen. Und das brachte mich immer wieder in so eine innere Zerrissenheit zwischen dem, was ich mir wünsche und auch zwischen dem, was andere von mir erwarteten. Nach der Schule ging es dann weiter mit dem Studium und ich wollte einmal Grundschullehrerin werden und so studierte ich auf das Lehramt. 2009 ging ich dann in das Referendariat und das war für mich eine sehr schwierige Zeit mit den eben beschriebenen Eigenschaften. Das Referendariat besteht maßgeblich daraus, dass man den Unterricht vorbereitet und man trägt den Unterricht vor und dann trifft man sich zusammen mit seinen Mentoren und reflektiert diesen Unterricht. Und dabei geht es eigentlich um konstruktive Kritik. Also mir wurde gesagt, das hast du ganz toll gemacht, das war super, das ist gut gelaufen, aber weißt du, hier, da kannst du noch mal ein bisschen an dir arbeiten. Und diese positive Kritik, die kam bei mir überhaupt nicht an. Ich hängte mich immer nur an diesen Sachen auf, die nicht gut liefen. Und das zerfraß mich innerlich vollkommen. Ich hatte das Gefühl, völlig unfähig zu sein. Ich kann gar nichts, dachte ich. Ich fing dann an, mich im Hamsterrad zu drehen. Bereits bei den Vorbereitungen für den Unterricht verzweifelte ich daran, dass am Ende doch nicht alles wirklich gut sein würde. Meine Nächte verbrachte ich in Gedanken an die Schule, an den nächsten Schultag und am Freitag hatte ich Angst davor, dass bald wieder Montag ist, dass ich wieder zur Schule musste. Ich fing an, ganz viel zu weinen und dieses Heulen hörte gar nicht mehr auf. Ich wollte es doch so gut machen und es gelang mir einfach vorne und hinten nicht. Ich fühlte mich irgendwann wie so ein ganz kleines Kind, ganz hilflos und unfähig überhaupt, Entscheidungen zu treffen, voller Angst vor dem, was auf mich zukommt und voller Druck, dass ich das Referendariat eigentlich machen muss und aber überhaupt nicht kann. Ich versank in Selbstmitleid und in Depressionen. Und auch was die Beziehung zu Gott angeht, so stand ich irgendwie unter einem starken Druck. Ich hatte irgendwie ein total verdrehtes Gottesbild und ich hatte irgendwann mal das Gefühl gehabt, Gott hat mir das durch ein Zeichen gegeben, ich soll Lehrerin werden und jetzt stehe ich da und ich kann es nicht und ich fühlte mich, als wäre ich Jona, der es tun muss und nicht kann. Und eigentlich habe ich einen Auftrag und ich werde diesem Auftrag nicht gerecht und laufe vor etwas davon. Und mein Mann und meine Schwiegereltern, die haben das ganz gut erkannt und waren irgendwann der Meinung, dass es sehr krankhaft ist bei mir und begleiteten mich dann zum Arzt. Ich wäre alleine dazu gar nicht in der Lage gewesen. Und von dort aus, von meiner Hausärztin aus, wurde ich zu einer Psychologin überwiesen. Und sie verschrieb mir erstmal Medikamente, weil ich einen Serotoninmangel hatte, konnte ich gar nicht schlafen. Und dann konnte ich schlafen und das war wirklich ein Segen für mich. Die Therapeutin war eine Christin und auf ihre Empfehlung hin und auch durch die Hilfe der Familie wurde ich dann in die Klinik Hohe Mark eingewiesen. Ja, und dann war ich dort, mein Mann hat mich hingebracht. Wir kamen dort an und dem ersten Menschen, dem wir begegneten, das war ein wirklich, also für mich damals sehr seltsamer Mann, der komische Sachen gemacht hat. Und dann dachte ich und Michi, als er mich da abgeliefert hat, wo bin ich hier gelandet, unter lauter Verrückten. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich bin ich selber so eine Verrückte. Und, danke. Ja, dieser Gedanke war umso beunruhigender, als dass ich eine Kontaktsperre bekommen habe. Also ich durfte überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Also nur innerhalb der Klinik. Ja, aber in den nächsten Tagen erkannte ich, dass auf meiner Station lauter normale Leute waren. Also da waren eine Heimleiterin war da, eine Apothekerin, ein Polizist, Hausfrauen, Pastoren waren da und Bankangestellte, was weiß ich, verschiedene Leute. Und es waren junge Leute da, Jugendliche und es waren auch Ältere. Sie alle waren aus unterschiedlichen Gründen dort und hatten ihre Lebensgeschichte. Und weil es eine christliche Klinik war, waren es auch unterschiedliche Menschen, also unterschiedliche Konfessionen. Und es waren natürlich auch Ungläubige dabei. Wir sangen miteinander, wir teilten miteinander Freud und Leid und wir beteten füreinander. Und das war sehr bereichernd für mich. Es war so diese Gemeinschaft, von der Gerd gerade erzählt hat, wie so ein Hauskreis so. Ja, ich bekam dort in der Klinik die Diagnose Angststörung. Ja, die scheinbar viele Menschen hier haben oder überall haben. Ich hatte zum Beispiel große Angst zu versagen. Heute wäre mein Vater 65 Jahre alt geworden und wir haben ihn als Kinder auf traumatische Weise verloren. Und das galt es aufzuarbeiten, deshalb entschied man sich dafür, bei mir tiefenpsychologisch vorzugehen. Dabei gibt es die Möglichkeit, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Und dann erkannte ich, dass mein derzeitiges Problem gar nicht das Referendariat an sich war, dass es so das i-Tüpfelchen war vielleicht, sondern dass ein ganzes Leben dahinter steckt. In diesem Leben hatte ich krankhaftes Verhalten und Denken entwickelt. Ich kann sagen, dass ich dort auf medizinischer und psychologischer Seite her, also von den Leuten dort, sehr gut aufgehoben war. Ich nahm an sehr vielen verschiedenen Therapieformen teil. Ich las viele Bücher und die haben mich persönlich sehr herausgefordert. Ja, und dann gab es tatsächlich diese geistliche Seite, für die es Raum für mich gab. Ich durfte zur Seelsorge gehen, zur Bibelstunde, zum Gottesdienst. Und ich muss sagen, anfangs habe ich davon eigentlich fast gar nicht Gebrauch gemacht. Ich las nicht mal in der Bibel und betete nicht. Ich wollte es nicht tun, weil ich es muss. Ich wollte es nicht mehr tun, weil ich es muss. Auch das war für mich ein Druck. Ich nahm eine Art trotzige Haltung Gott gegenüber ein. Und habe gesagt, wenn du wirklich Gott bist und wenn ich dein Kind bin, dann wirst du mich so aushalten. Es war nicht so, dass ich nicht mehr an Gott glaubte, aber ich zweifelte daran, dass er es gut mit mir meint. Und fragte mich außerdem, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Dass er mich vielleicht mit diesem Zustand bestrafte. Und gleichzeitig sehnte ich mich aber nach einer Gemeinschaft mit Gott. Ja, nach und nach besuchte ich dann doch die Veranstaltungen. Und wisst ihr, ich habe wahrscheinlich diese Wahrheiten 1000 Mal gehört. Ich weiß es nicht. Aber erst dort kamen sie bei mir so richtig an. Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich kann ihn nicht beeindrucken. Ich darf bei ihm sein und bei ihm ruhen. Ein Lied, das ich da gelernt habe, das drückt es vielleicht ganz gut aus. Da heißt es, dein Ja zu mir macht mich frei vor dir, einfach nur ich selbst zu sein. Ja, und in dieser Geborgenheit konnte ich plötzlich ankommen. Und diese Geborgenheit führte mich auch seltsamerweise dazu, mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich las die Bibel auf einmal mit ganz anderen Augen. Ich erkannte Sünde in meinem Leben, die ich vorher gar nicht als Sünde bezeichnet hätte. Ich erkannte, dass Gott gnädig ist, dass er es gut mit mir meint und dass er mit meinen Fehlern rechnet. Heute kann ich deshalb den Anforderungen, von denen ich in der Bibel lese, ganz anders ins Auge blicken. Ich weiß, dass Gott einen Anspruch hat und ich will ein heiliges Leben leben. Aber ich weiß auch, dass ich nicht Gott bin, dass ich Fehler machen werde, dass ich nicht perfekt bin. Und ich weiß, dass Gott mich so annimmt und dass er Schritt für Schritt an mir arbeitet. Ich darf es mir eingestehen, dass ich nicht alles kann und dass ich Menschen verletzen werde. Und trotzdem will ich weiter lernen, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Ja, leider führte diese Therapie nicht dazu, dass ich wieder angstfrei ins Referendariat durchgestartet bin und fröhlich weitergearbeitet habe. Ich entschied mich dazu, gegen alle gut gemeinten Ratschläge nicht mehr weiterzumachen, weil ich mich damals dazu nicht in der Lage sah. Mein vordergründiges Problem, mit dem ich eigentlich sozusagen eingeliefert wurde, war also nicht gelöst. Aber ich glaube dennoch, dass ich im Laufe der Jahre sehr von dieser Therapiezeit oder dieser Seelsorgezeit auch profitiert habe und immer noch davon profitiere. Ich fühle mich nicht mehr so hin und her gerissen in meinem Inneren und habe weniger Angst vor Kritik und vor der Meinung anderer Menschen. Ich ruhe einfach viel mehr in Gott. Meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, Frau Ferderer, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass das, was Sie in 23 Jahren gelernt haben, einfach in 9 Wochen wegtherapiert ist. Ich muss sagen, ich hatte es gehofft. Ja, heute würde ich sagen, ich bin immer noch auf dem Weg und das ist okay. Nach der Klinik musste ich also nochmal für 10 Wochen weiter in die Tagesklinik und bin anschließend noch monatelang zu einer Psychotherapeutin gegangen. Leider ging diese Therapeutin gar nicht so professionell mit mir um, muss ich sagen. Am Ende kannte ich alle ihre Probleme und ich fand sie häufig aufgelöst vor, weinend, wenn ich zu ihr in die Beratung kam. Und dann wendete sie an mir seltsame Praktiken an, also kinesiologische Praktiken. Die kamen mir sehr seltsam und lächerlich vor, muss ich sagen. Also bis dahin, muss ich sagen, wurde ich wirklich sehr gut von christlichen und auch nicht christlichen Therapeuten sehr gut begleitet. Aber das war einfach nicht meins. Und als ich meine Medikation unter ihrer Aufsicht so langsam abgesetzt hatte, verkündigte ich in einer Sitzung, ich habe das Gefühl, ich bin gesund und ich möchte nicht mehr kommen. Und das Schöne war, dass sie das auch so sah. Und ja, was ich euch hiermit sagen möchte, ist, nicht jeder Therapeut tut einem wirklich gut. Und manche Praktiken, die bergen sicherlich auch Gefahren in sich. Aber für mich war es letzten Endes super, dass ich eine schlechte Therapeutin bekommen habe, weil ich vielleicht sonst wieder in einer Abhängigkeit leben würde und mich niemals trauen würde, ein selbstständiges Leben zu leben und es ohne Therapie zu schaffen. Also Gott kann auch zur richtigen Zeit schlechte Therapeuten nutzen. Und wenn ich zurückblicke, bin ich Gott so dankbar für dieses tiefe Tal, durch das ich gehen musste. Ich weiß im Nachhinein, dass Gott die ganze Zeit bei mir war und mich hindurchgetragen hat, auch wenn ich es damals vielleicht nicht so gefühlt habe. Ich glaube, ich hätte nicht so schnell und so intensiv so viele Dinge über mich selbst und über Gott gelernt, wenn ich mein Leben einfach so weitergelebt hätte wie vorher. Letzten Endes sehe ich es so, dass Gott die ganzen Seelsorger, die guten und die nicht guten Therapeuten, zur richtigen Zeit genutzt hat, damit ich gesund werde. Und zwar gesünder, als ich es vorher war. Ich bin froh über diese Gewissheit, in Gottes Hand zu sein. Und ich wünsche euch, dass ihr auch mit dieser Gewissheit, mit einer tiefen Gewissheit, dieses Leben leben könnt.